Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am Ende eines politisch tatsächlich sehr, sehr ereignisreichen Tages und mit der Frage, und da geht der Blick zu den Gästen dieser Sendung, was ist da heute eigentlich wirklich passiert im Deutschen Bundestag? Die CDU bringt einen Antrag durch, auch, und das ist das Entscheidende, mit den Stimmen der AfD. Und es ist deswegen wichtig, weil genau das ist, was Friedrich Merz noch im November vergangenen Jahres ja kategorisch ausgeschlossen hat. Zufallsmehrheiten hat er das damals genannt. Ist das also das Ende der Brandmauer nach rechts? Ist das vielleicht sogar der Beginn einer Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD? Friedrich Merz sagte kürzlich, ich würde mich sofort mit Alice Weidel im Fernsehen streiten, weil wir nichts, aber auch gar nichts mit der AfD gemeinsam haben. Merz ist heute nicht hier, aber sein wichtigster Mann im Bundestag, Thorsten Frey. Und für die AfD, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch, herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung zu so später Stunde gefolgt sind. Herr Frey, vielleicht die erste Frage an Sie. Welches Wort würden Sie benutzen für das, was da heute passiert ist? Ist das eine Zäsur? Ist das ein Tabubruch? Ist das einfach Demokratie?
Nein, wir haben eine besondere Situation im Deutschen Bundestag seit dem 6. November des letzten Jahres. Wir haben nämlich nicht mehr wie sonst immer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Verhältnisse von Mehrheit und Minderheit, von Opposition und Regierung, sondern wir haben die Situation, dass Mehrheitsverhältnisse ganz ungewöhnlich auch zustande kommen können. Wir haben das nicht zu verantworten, den Zusammenbruch der Ampel. Und wir haben eine Situation, wo die Menschen von uns, glaube ich, mehr erwarten. Nach Mannheim, nach Solingen, nach Magdeburg, Aschaffenburg, als dass wir immer wieder Beileidsbekundungen übereinander stapeln. Die Menschen erwarten Handeln von uns. Wir haben Vorschläge gemacht. Und es ist bedauerlich, dass aus der Mitte des Deutschen Bundestages diese Vorschläge keine Unterstützung gefunden haben.
Was war das dann heute für Sie? War das ein Sieg? Was war das? Wenn man diese Bilder auch sieht, vielleicht schauen wir uns mit der Bitte um Zuspielung aus der Regie einmal ganz kurz an und dann reden wir darüber. Es war ganz interessant, die AfD jubelt und Sie demonstrativ sehr, wie soll man sagen, ruhig und wollten diese Bilder offensichtlich nicht erzeugen. Wir schauen einmal kurz rein, Sekunde.
Mit Ja haben gestimmt 348, mit Nein haben gestimmt 345. Es gab 10 Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.
So, nochmal die Frage, was war das? War das ein Sieg? Was war das?
Also erstens, wir haben uns gewünscht, dass wenn wir einen Antrag im Bundestag stellen, dass wir damit auch erfolgreich sind. Alles andere wäre ja komisch.
Also
ja, und natürlich. Und
warum haben Sie
wir hätten uns eine andere Mehrheit gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, dass man auch, so wie es bei der FDP ja auch der Fall war, auch bei SPD und Grünen, bei den Grünen war das wahrscheinlich weniger zu erwarten, aber zumindest bei der SPD, auch ein Umdenken nach
Sie
der Ereignisse der letzten Tage.
Sie saßen da alle sehr bedröppelt. Als ob Sie verloren hätten. Da war so ein offensichtlich so ein Störgefühl.
Nein, das nicht. Aber es, wie gesagt, das Ergebnis ist gut, aber der Weg zum Ergebnis ist nicht so, dass wir uns darüber gefreut haben.
Frau von Storch, wie würden Sie das beschreiben, was da heute passiert ist?
Ja, ich glaube, das war ein guter Tag für die Demokratie. Ich glaube, das war ein Sieg für die Demokratie. Und ich glaube, das war ein Befreiungsschlag für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Die wollen nämlich genau das, was wir heute verabschiedet haben. Und es ist ihnen vollkommen egal, wer dafür stimmt. Sie freuen sich, dass jetzt dieses Signal ausgesendet worden ist, dass es auch in der Migrationspolitik eine radikale Wende geben kann. Die Mehrheiten dafür sind da. Wir machen uns so ehrlich, dass das, was heute beschlossen worden ist, nur ein Antrag war und keine Konsequenzen haben wird. Aber die Menschen wollen, dass das tatsächlich umgesetzt wird, was dort beschlossen worden ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu sagen, weil die Union ja weiter versucht, Mehrheiten in der Mitte zu generieren. Und die Debatte haben wir nun beide erlebt. Und Sie wissen, und wer es nicht gewusst hat, der weiß es heute nach dieser Debatte. Mit den Roten, schon gar nicht mit den Grünen, aber auch nicht mit den Roten wird es gehen. Die werden das nicht mittragen, was Sie versprechen. nach der Wahl umzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Signal so wichtig, dass es theoretisch ginge, aber eben nur mit der AfD. Die AfD ist der Garant dafür, dass das, was die Menschen in der Mehrheit im Land wollen,
okay,
tatsächlich umgesetzt werden kann.
Das heißt, für Sie ist der Tag heute sozusagen das klare Signal, frei wird nach dieser Bundestagswahl keine Mehrheit jenseits der AfD im Bundestag zustande kriegen? Das heißt, Sie stünden bereit als Teil der Regierung?
Das, was an Politik hier versprochen worden ist, was wir die ganze Zeit fordern, das ist nur mit uns umzusetzen. Die CDU verspricht es gerade und versucht es mit Koalitionspartnern umzusetzen, mit denen es nicht geht. Das haben wir jetzt gesehen, das werden wir am Freitag sehen. Und es ist so evident, dass es, man möchte schreien. Also die Menschen draußen im Land fordern genau das und sie versprechen die ganze Zeit genau das. Und deswegen haben sie sich nicht gefreut. Wir haben uns gefreut, weil wir jetzt gezeigt haben, dass es ginge. Und das, was hier heute beschlossen worden ist, ist ja nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg. Es gibt ganz andere Dinge, die Sie alle versprechen, umsetzen zu wollen. Das Lieferkettengesetz zum Beispiel soll weg, will die FDP weg,
wollen wir weg haben. Lass uns einmal
für alles
bei
das
dem Thema
gibt
bleiben.
Es mehr. Ich will nur sagen, das Prinzip ist das gleiche. Sie versprechen aber Dinge, die FDP verspricht Dinge, die wir lange fordern, zum Beispiel Lieferkettengesetz oder Selbstbestimmungsgesetz. Diesen ganzen Quatsch, den könnten wir jetzt abschaffen. Dafür gibt es eine Mehrheit. Sie fordern das und Sie wissen, dass Sie das nur mit uns umsetzen können. Und das Gute an dem heutigen Tag ist, dass das jetzt einmal alle gesehen haben. Die Republik hat gesehen, es ginge, wenn die CDU bereit ist, das zu machen. Nein. Und wenn ich den Punkt noch machen darf, Herr Merz hat das gesagt in seiner Rede. Er hat gesagt, in der Sache richtig, die in der Sache richtige Entscheidung wird ja nicht dadurch falsch, dass die Falschen, er meint uns, der zur Mehrheit verhelfen. Das bedeutet, so können wir gerne weitermachen. Uns ist das vollkommen egal. Sie können in die Anträge noch 5-mal reinschreiben. Die AfD ist aber doof und bitte stimmt nicht zu. Das haben Sie heute gemacht. Das ist uns vollkommen egal, weil es uns um die Sache geht.
Wir haben
und
einen Herr Antrag Merz geschrieben, kann so der CDU-Politik deutlich macht. Und da müssen wir Ihnen eben auch reinschreiben, wo die Unterschiede zwischen uns liegen.
Wenn es um die Sache geht,
Wenn wir eine Migrationskrise in Deutschland haben, wenn wir 975.000 Menschen aus Syrien hier aufgenommen haben, dann liegt der Grund ja auch darin, dass Assad seit 2011 die eigene Bevölkerung mit Giftgas malträtiert hat, verfolgt hat, ermordet hat. Und das konnte er nur mit Wladimir Putin.
Ja, und jetzt kommt die Putin-Kiste, das können Sie gerne machen. Das interessiert da draußen niemanden mehr.
Das ist aber Ihre Politik. Sie unterstützen denjenigen, der nicht nur in Syrien den Auslöser für die Migrationsherausforderungen gegeben hat, sondern der zusammen mit Lukaschenko auch an der Ostgrenze der Europäischen Union dafür sorgt, dass Migranten zur Destabilisierung Deutschlands und der EU eingesetzt werden. Das ist Ihr Freund, Frau von Storch. Und deswegen muss man sagen, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, wir könnten endlos weitermachen. Nee,
das, was die Menschen interessiert, ist, dass abgeschoben wird und keiner mehr reinkommt. Das interessiert
Sie. Das ist ein wichtiges Thema,
genau.
Aber bei vielen anderen
Sind Sie sich da beide einig?
Nein,
in der
da sind
Sache.
Wir uns natürlich auch nicht einig. Wir haben ganz konkret...
Ja oder nein, Frau von Storch, sind Sie sich da einig in der Migrationspolitik? Die 5 Punkte...
Natürlich, wir haben die sind von uns kopiert.
Ach so,
ja,
Blödsinn.
Das heißt, abweisen an der Grenze. Keiner kommt mehr rein. Ja, Gefährder, die hier herumlaufen und aufgegriffen werden, hauptsächlich an den Bahnhöfen, mehr als an den Flughäfen. Das heißt, Bundespolizei Zuständigkeit, um hier tatsächlich tätig zu werden, die zu inhaftieren und zwar. Das ist doch vollkommen klar. Jeder weiß, dass das AfD-Programmatik ist.
Nein.
Und jetzt setzt die CDU.
Wo ist denn der Unterschied? Herr Frey,
also vielleicht erstmal noch dazu. Also beispielsweise die Zurückweisungen an der Grenze. Das war nach Solingen, als wir Anfang September mit den Ampelparteien im Bundesinnenministerium verhandelt haben, der wesentliche Punkt, weswegen diese Gespräche gescheitert sind.
Exakt.
Ja. Und
dieses Papier liegt schon sehr lange in der Schublade, richtig?
Ja, natürlich.
Seit September.
Seit September, also wir haben einen Zustrombegrenzung.
Sie fordern das seit 2015, wenn ich das sagen darf.
Also Sie überbieten sich jetzt.
Nein, das am Freitag auf der Tagesordnung steht. Darum geht's doch. Also es gibt auch genügend Unterschiede. Wir setzen zum Beispiel auf das sichere Drittstaatenkonzept. Das ist kein Modell für die AfD. Die AfD will null Migration. Und wir möchten Migration in den Arbeitsmarkt und wir möchten illegale Migration unterbinden. Wir möchten, dass der Staat die Kontrolle über das Migrationsgeschehen zurückgewinnt, ohne dass wir unserer humanitären Verpflichtung nicht nachkommen würden.
Mich würde noch mal interessieren, dieses Papier dieser Plan lag seit September sozusagen in der Schublade.
Nein, dieser Fünf-Punkte-Plan, das ist das, was Friedrich Merz am vergangenen Donnerstag, 11 Uhr,
nein, das weiß ich, aber die Idee grundsätzlich, ja, die Kehrtwende die, ja, in der Migrations-, in der Asylpolitik, ja, lag seit September in der Schublade.
Genau. Und im September, 6. September, haben wir das Zustrombegrenzungsgesetz, genau, das am Freitag auf der Tagesordnung steht, ins parlamentarische Verfahren eingebracht.
So, und hatten Sie Angst, dass Ihnen die AfD zuvorkommt?
Nein, darum geht's doch gar nicht. Die AfD.
Warum haben Sie es jetzt gemacht?
Nein, die AfD interessiert mich wirklich gar nicht. Sondern wir haben ein objektives Problem in Deutschland. Die Migration ist außer Kontrolle geraten.
Seit 2015, wie Herr Merz jetzt gesagt hat.
In den letzten 4 Jahren sind etwa 3 Millionen Menschen legal und illegal nach Deutschland gekommen. Und was wir ganz offensichtlich sehen, ist, dass es ein Maß an Migration ist, wo die Integrationsbemühungen in der Gesellschaft nicht mehr Schritt halten können.
Herr Merz, sage ich schon, Herr Frey, das ist gar nicht der Punkt. Sondern mein Punkt ist, Frau von Storch hat es gerade gesagt, das ist eher symbolischer Art, was Sie da heute eingebracht haben. Das wird keine großen Konsequenzen haben.
Nein, ich würde nicht sagen, dass es symbolisch ist. Aber ganz kurz,
legalen Konsequenzen. Die psychologische und politische, genau, Wirkung, über die diskutieren wir, die ist riesig. Aber in der Sache ändert sich gar nichts, weil das nicht exekutiert wird. Ja, es wird nicht umgesetzt.
Weil es ein Antrag ist. Aber dafür
haben Sie, Herr Frey, etwas riskiert. Einen echt hohen Preis. Sind Sie in eine Falle getappt?
Nein, sind wir nicht.
Sie haben jetzt eine AfD-Diskussion an der Backe. Nein,
es geht jetzt nicht um die Frage von irgendwelchen...
Ja, doch, die haben Sie jetzt.
Ja, aber für uns geht es nicht um taktische Spielchen.
Warum lachen Sie?
Weil Sie in den Antrag extra reingeschrieben haben, liebe AfD, bitte stimmt nicht zu, ihr seid ganz böse.
Wir haben ein Sicherheitsproblem in Deutschland und wir haben ein Migrationsproblem in Deutschland. Und die Menschen sind es leid, wenn der Bundeskanzler hinsteht und sagt, der Worte sind genug gewechselt. Ich bin besorgt, ich bin empört, hat er heute gesagt im Bundestag. Ja, das will ich doch von einem Bundeskanzler nicht hören. Ein Bundeskanzler muss Vorschläge darüber unterbreiten, wie er dieses Problem lösen will. Und das macht er nicht.
Nochmal, sind Sie da in eine Falle getappt?
Nein, das sind wir nicht. Wir sind davon überzeugt.
Sie kennen die Aussage aus dem November von Friedrich Merz. Wollen wir einmal gemeinsam kurz reinhören?
Ich kenne die Aussage, ich war dabei.
Aber damit alle sozusagen auf dem Laufenden sind, nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Wir hören mal kurz rein.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Denn das hätten diese Damen und Herren von rechts außen doch gern, dass sie plötzlich die Mehrheiten besorgen.
So, ja. Sie haben damals Zufallsmehrheiten ausgeschlossen. Das ist exakt das, was heute passiert ist.
Wir haben eine andere Situation. In der Zwischenzeit.
Was sind die Argumente für die andere Situation?
Ja, das stimmt.
Was sind die Argumente für die andere Situation?
Zwei gestorbene Kinder.
Und Aschaffenburg.
Einmal ausrechnen lassen, kurz.
Magdeburg und Aschaffenburg.
Wir hatten vorher Brockstedt, wir hatten Bad Oeynhausen, wir hatten Mannheim, wir hatten Solingen.
Ja. Würzburg.
Das Maß ist voll. Herr Lanz, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ende Mai war Mannheim. Danach ist nichts passiert. Über den ganzen Sommer ist nichts passiert. Ende August war Solingen. Dann haben wir Gespräche im Bundesinnenministerium.
Warum sind Sie da nicht aufgestanden? Warum sind Sie nach Mannheim nicht aufgestanden?
Sind wir doch. Also wir sind doch. Also das wirft man uns vor. Das hat man heute in der Debatte wieder gehört, dass man uns vorwirft, dass wir aufgestanden wären. Ja, wenn alles gesagt ist, wenn SPD und Grüne auf nichts eingehen, dann brauchen wir auch nicht weiter an einem Tisch sitzen, an dem nicht mehr gesprochen wird. Und genau so ist es doch. Dann haben wir die Anträge für den Bundestag gemacht. Wir haben ein Zustrombegrenzungsgesetz gemacht. Wir haben darüber diskutiert. Wir wollten mit SPD und Grünen darüber verhandeln. Diese Gespräche waren nicht möglich. Und zwar aus zwei Gründen. Die zwei Parteien sind unterschiedlich. Die SPD sieht das Problem, ist aber nicht bereit, etwas zu tun. Und die Grünen sehen noch nicht einmal das Problem. Sie wissen, dass die am Wochenende auf ihrem Parteitag beschlossen haben, den Familiennachzug auszuweiten.
Frau von Storch wirft Ihnen trotzdem vor, dass Sie lügen. prinzipiell bei dem Thema Lügen.
Nein, jetzt
das ist
hat er
aber
die Wahrheit,
falsch.
Also er hat jetzt ganz wahr gesprochen. Alles richtig, was Sie gesagt haben. Mit Rot und Grün werden Sie niemals Mehrheiten gegen diesen Massenmigrationswahnsinn herstellen. Und Sie wissen es. Und trotzdem machen Sie Wahlkampf und sagen, wir werden das Problem lösen, aber wir machen nicht zusammen mit der AfD. Sie lügen den Menschen vor, Sie könnten das Problem ohne die AfD lösen. Und Sie können es nicht. Und wir haben heute es gesehen.
Ich bin
gesehen,
davon überzeugt, dass wir das können. Sie haben, wir stehen mitten im Wahlkampf. Wir kämpfen um eine echte Mehrheit bei dieser Bundestagswahl.
Und aber Sie werden auf einen Koalitionspartner angewiesen.
Ja, Sie haben aber zum Beispiel heute gesehen,
dass
die FDP da ebenfalls dafür
mit den Grünen
eine Koalition mit den Grünen schließen Sie aus.
Müssen Sie ausschließen.
Ich sage ganz klar,
mit den
und wir alle sagen ganz klar, dass wir für einen Politikwechsel stehen. In der Wirtschaft, in der Arbeitsmarkt, in der Energie und in der Migrationspolitik. Und Parteien, mit denen dieser Politikwechsel nicht möglich ist, stehen als Koalitionspartner nicht
also
zur Verfügung.
Grün. Nochmal. Haben Sie gerade gesagt.
Sie
sehen nicht mal das Problem.
Ich argumentiere in der Sache, wenn mit den Grünen ein Politikwechsel in diesem Bereich nicht möglich ist, dann ist es so. Aber wer weiß das schon?
Die ganze
schließen
Welt
Sie,
weiß
schließen
das.
Schließen Sie, anders gefragt, schließen Sie eine Koalition mit der AfD aus?
Definitiv.
Das ist die Lüge.
Definitiv.
Also die Belügung der Bevölkerung, dass Sie sagen, Sie werden einen Politikwechsel herbeiführen, weil Sie gleichzeitig ausschließen, mit uns zu koalieren.
Wir kritisieren ja ganz viel an dieser Bundesregierung. Wir kritisieren beispielsweise, dass sie dafür verantwortlich ist, dass wir in der größten Wirtschaftskrise der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind. Dass wir letztes Jahr ein Minuswachstum von 0,2% hatten, im Jahr davor 0,3%. Aber die Wahrheit ist, die AfD will aus der Europäischen Union austreten. Sie will aus dem Euro austreten. Wenn ich mir anschaue, was das in Großbritannien beispielsweise bedeutet hat, dann wäre der wirtschaftliche Schaden, den die AfD anrichten würde, etwa 30 Mal größer als das, was die Ampel verursacht hat. Und das ist schon schlimm genug.
Also ein Punkt genau zu diesem. Ja, wenn wir uns das Wirtschaftswachstum jetzt einfach mal angucken von dem Brexit-Vereinigten Königreich, dann haben die in den letzten 10 Jahren 1,8% Wachstum gehabt und wir 1. Das heißt, der Brexit ist für die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches sehr viel weniger schlimm gewesen als die CDU-Regierung, ihre Regierung und dann die Ampel-Regierung.
Erstens mal, die Wirtschaft ist in Großbritannien um 6% geschrumpft.
In den letzten 10 Jahren 1,8%
gewachsen
und wir 1.
Das bedeutet, dass der Wohlstand dort um etwa 163 Milliarden Euro zurückgegangen ist.
Das ist jetzt,
und wenn ich das hochrechne auf Deutschland und wir hätten auch ein Schrumpfen der Wirtschaft um 6%, dann hätten wir mehrere 100 Milliarden Euro Wohlstandsverlust in Deutschland.
Sie können rechnen,
das
wie Sie wollen.
Das wäre das Ergebnis Ihrer Politik.
Ich will noch mal wissen, würden Sie rausgehen? Sie würden sagen, raus aus der EU. Der Dexit, der steht ja noch in Ihrem offiziellen Programm, steht er ja nicht mehr.
Genau, wir haben in unserem Programm formuliert, dass wir die EU umwandeln wollen in eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Und wir haben auch genau definiert, was unsere gemeinsamen Interessen zuvörderst sind. Und zuvörderst ist das, was wir wollen, nicht eine große politische Union, wo wir lauter alles gemeinsam beschließen, sondern Außengrenzschutz, innenfreier Handel, unsere Kultur bewahren, unsere Identität bewahren und Sicherheitspolitik.
Europa
aber
muss sterben.
Das ist, wissen Sie, wir können darüber gerne reden. Ich rede darüber gerne, überhaupt gar kein Thema. Aber das, was jetzt gerade ganz vorne steht bei den Menschen in diesem Land, die wollen in dem Bereich Migration einen Wechsel haben. Und die CDU ist nicht bereit gewesen, das überhaupt nur in den Wahlkampfmittelpunkt zu stellen. Es mussten weitere Menschen, und zwar Kinder, sterben, damit sie überhaupt das Thema anfassen.
Nein,
und jetzt versprechen sie den Menschen dort einen Wechsel und einen Wandel, ohne dass sie einen Koalitionspartner dafür haben, der es möglich macht.
Weil es die Probleme sind, die ausströmen auf alle anderen Themen, die Herausforderungen für uns
sind. Ich habe mir jetzt noch mal eine Frage. Nochmal die Frage, sind Sie da in eine Falle getappt, völlig ohne Not? Es gibt diese 5 Punkte. Ich glaube, wir haben die auch vorliegen. Vielleicht können wir die noch einmal kurz zeigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Punkt 2, 3, 4, 5, das wäre möglicherweise mit der SPD zum Beispiel zu machen gewesen. Es gibt einen Punkt, der nicht geht, und zwar weil alle, die sich intensiver damit beschäftigen, Sie sind ein exzellenter Jurist, sagen, Zurückweisungen an allen Grenzen geht schlicht nicht mit Europarecht. Und wenn man es tut, dann ist es faktisch, weil Sie beide gerade so leidenschaftlich darüber gesprochen haben, wie wichtig die Wirtschaft ist und so weiter, das wäre das Ende von Schengen. Ist das Ende von Schengen?
Nein. Warum nicht? Das bestreite ich. Also ich bestreite jetzt so ziemlich alles, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, Herr Lanz, weil die Rechtslage ist eindeutig. Und das ist nicht nur der Professor Thüm aus Konstanz, das ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier. Es ist der ehemalige
Bundesverfassungsgerichts. Sind geboten. Mir geht es um einen anderen Punkt. Ja. Mir geht es um die Frage, lass das Juristische mal weg. Mhm. Zurückweisungen an allen Grenzen ist das Ende von Schengen. Also, wie wollen wir das sonst machen?
Wenn wir
Grenzen dauerhaft sichern,
ja,
müssen wir, was machen wir?
Ja,
wir haben grüne Grenzen, wir haben ja kleine Flüsse, über die Menschen rüberkommen.
Jedes Land schützt seine Grenzen,
also
in der ganzen Welt.
3.800 Kilometer Grenzen.
Es gibt sehr viele Länder mit sehr viel längeren Grenzen. Grenzschutz
sind ja zwei verschiedene
Dinge. Sie sagen, wir bauen da keine Zäune, wir bauen da gar nichts.
Nein, seit dem 16. September macht diese Bundesregierung, diese Bundesinnenministerin Faeser, Grenzkontrollen zu allen neuen Nachbarländern.
Die im Ergebnis zu wenig führen.
Natürlich, weil wenn jemand... Ja. Nein, weil eines macht sie nicht. Sie macht dort Grenzkontrollen. Aber wenn dann jemand kommt, aus der Österreich beispielsweise, und sagt, ich möchte Asyl in Deutschland,
weil ich politisch verfolgt
dann
bin,
kommt er rein.
So.
Ja, nur jemand, der aus Österreich kommt, ist doch nicht politisch verfolgt. Der ist doch sicher in Österreich. Der ist in Österreich genauso sicher wie in Deutschland. Er kann in Österreich einen Asylantrag stellen.
Österreich sagt, haben wir schon angekündigt, wir nehmen den nicht zurück.
Österreich muss die gar nicht zurücknehmen, sondern der kommt nicht nach Deutschland. Der bleibt in Österreich. Und wenn Österreich etwas dagegen tun will, dann muss das Land an der anderen Grenze machen.
Also, Italien zum Beispiel.
Ja, also ich muss dem wirklich widersprechen, weil die Rechtslage aus meiner Sicht sehr überzeugend und klar ist.
Nein,
Sie haben nur
nein,
recht.
Nein,
Sie ist
nein.
umstritten. Ja,
die Recht. Sie ist umstritten, genau. Ja. Sie ist sehr wohl umstritten.
Aber jetzt schauen
Sie und Sie
mal.
Berufen sich auf eine Notlage.
Nein, das stimmt auch nicht. Wir berufen uns auf Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Da steht gar nichts von Notlage drin.
Das ist immer wieder das Argument. Das ist immer wieder
das
zentrale Argument.
Da steht drin, dass wenn es um
die
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung geht, dass das immer Kernbestandteil nationaler Souveränität ist und nicht durch Europarecht überlagert werden kann. Das bedeutet im Klartext, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, dann gilt nationales Recht, das ist der Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes, da steht drin, auf Asyl kann sich nicht berufen, wer aus einem EU-Mitgliedstaat kommt oder einem sicheren Drittstaat.
Was ist das Nächste, was dann passiert?
Und würden Sie jetzt wirklich sagen, Herr Lanz, dass angesichts dessen, was wir die letzten Tage und Wochen erlebt haben, Aschaffenburg, Magdeburg und
die letzten zehn Jahre, Herr Frey,
dass das keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland ist? Wir haben doch ein objektives Problem.
Wenn die Länder drumherum, das ist das andere juristische Argument, Österreich beispielsweise und andere, dann sagen, dann machen wir das auch so. Mhm. Dann erklären wir auch sozusagen eine Art Notstand und sagen, wir machen das auch nicht mehr.
Mhm. Dann ist die Außengrenze plötzlich geschützt, weil es in der Kaskade einfach weitergeht. Es ist alles das, was wir gesagt haben seit 2015. Und ich möchte noch mal einen Punkt wirklich stark machen. Ja, die ganze Argumentation, die die CDU jetzt bringt, ist völlig zutreffend. Wir können das machen. Wir müssen das machen und wir dürfen das machen. Kein Recht der Welt kann uns zwingen, unbeschränkt hier Leute reinzulassen. Wir sind ein souveräner Staat und wir entscheiden, wen wir hier reinlassen. Das entscheidet über unser Schicksal, wer dieses Volk am Ende ist, weil die Leute gehen ja auch nicht wieder weg. Das heißt, die Menschen da draußen interessiert das gar nicht. Jeder weiß, dass jeder Staat der Welt das macht und kann und darf. Und wenn die Gesetze dafür geändert werden müssen, dann müssen dafür Gesetze geändert werden. Diese Debatte geht an dem, was die Menschen
dann
draußen erleben, vollständig vorbei.
Und
es geht mir darum zu sagen,
eindeutig.
Dass
das Grundgesetz ermöglicht Zurückweisungen. Ich würde sogar
würden Sie das unterschreiben, was Frau von Storch gerade gesagt hat.
Sie können sich gerne weiter unterhalten. Es ist ja, Sie sagen ja in der Sache sozusagen die Dinge, die ich auch unterstütze und unterschreibe. Ich würde mich sonst an dem Gespräch auch noch beteiligen wollen.
Sie haben doch gerade gesprochen.
Ich habe nur gefragt, ob er
das unterschreiben würde. Ob Sie dem zustimmen würden. Würden Sie dem zustimmen?
Wir stimmen in den zentralen Punkten nicht überein. Mhm. Und
Grenzschutz,
für uns ist,
Zurückweisung, das ist im Moment zentral. Ja. Das verkaufen Sie als zentral und das ist für die Menschen zentral und das ist zentral in Ihrem Fünf-Punkte-Plan.
Sehen Sie, Frau
von
Storch, Sie reden immer genauso, wie Sie wollen. Sie respektieren andere nicht, aber umgekehrt fordern Sie das für sich ein. Grenzkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze, das ist etwas, was wir jetzt sofort machen müssen. Dafür brauchen wir übrigens auch keine Gesetzesänderung. Die Gesetze sind da. Es ist der Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes. Es ist der Paragraph 18 des Asylgesetzes. Das ist da. Und wir haben jetzt, heute hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, geltendes Recht umzusetzen. Ganz konkret Paragraph 18 des Asylgesetzes. Und deswegen ist es keine Placebo-Politik, sondern es ist das, was der Deutsche Bundestag jetzt machen muss. Aber Herr Lanz, ich will eines sagen. Ich bin davon überzeugt, dass man alleine und dauerhaft mit Grenzkontrollen und Zurückweisungen tatsächlich das Problem nicht lösen kann. Wir lösen es damit in Deutschland nicht dauerhaft. Und Sie haben vollkommen recht an dieser Stelle mit dem, was Sie vorhin gesagt hat. Das würde natürlich Europa auch kaputt machen.
So.
Und deshalb brauchen wir sozusagen im zweiten Schritt eine gemeinsame europäische Lösung. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht mit der sicheren Drittstaatenregelung. Ja, wer verfolgt ist, der genießt Asyl. Asyl bedeutet Schutz vor Verfolgung, vor Tod, Folter und Verfolgung. Aber Asyl bedeutet nicht, dass man sich das Land, in dem man gerne leben möchte, aussuchen kann.
Sie würden das in einem anderen Land dann irgendwo
außerhalb Europas.
Mit Kenia sprechen?
Außerhalb oder mit, Europas jedenfalls.
Würden Sie das mitmachen?
Das fordern wir die ganze Zeit. Wir fordern das seit 2015, bevor sehr viele Menschen gestorben sind. Bevor sehr viele Schüler durch ihre Schulen gejagt worden sind und in Supermärkten sich verstecken. Bevor
auf und Storch.
Ich will nur sagen, wir machen das schon sehr, sehr lange.
Machen Sie nicht aus einem Vorfall bitte eine Kaskade von Vorfällen in dem Zusammenhang.
Nee, es geht mir einfach nur um zu sagen,
das ist ein Einzelfall in dem Fall. Ja, der Schüler aus dem Supermarkt. Ich finde es schwierig. Irgendwie. Björn Höcke hat das auch jetzt in Aschaffenburg gemacht. Der hat so getan, als wären in diesem Land ausschließlich Gewalttäter, Messermörder.
Hat das gesagt. Mit keiner Silbe.
Wie fanden Sie es in dem Zusammenhang eigentlich, dass er gesagt hat, auch man muss leider sagen, er hat seine rhetorische Figur gewählt. Das fand ich ganz interessant. Er tat so, vielleicht war es auch so, dass ihm jemand eine Frage gestellt habe, so nach dem Motto, Björn, ist das nicht verrückt? Muss man nicht sagen, wenn dieser Täter psychisch gestört war, auch ein Großteil der Deutschen ist in Wahrheit psychisch gestört, wenn man diese Art von Politik all die Jahre immer weiter wählt. Ein Großteil der Deutschen. Und er sagte, ich konnte ihm leider nichts richtig entgegnen. Ich musste ihm leider zustimmen. Wie finden Sie das, wenn Björn Höcke den Großteil der Deutschen für psychisch gestört erklärt?
Wissen Sie, ich glaube, wir sind heute einen Schritt weiter. Ja, wir urteilen jetzt darüber, was die meisten Deutschen wollen. Die wollen, dass sich etwas ändert. Die sind nicht psychisch krank. Die wollen, dass sich etwas ändert.
Ich sage das nicht.
Ja, ich auch nicht. Ja. Und die wollen, dass sich etwas ändert. Und sie sehen, es könnte sich etwas ändern. Die Mehrheiten im Parlament, die demokratischen Mehrheiten im Parlament sind dafür da, um die Gesetze zu machen, die es braucht, um es dann auch am Ende umzusetzen.
Nein, also
und das ist der Kern von heute. Und wann Herr Höcke was gesagt hat und was Herr Putin und Herr Assad und so weiter, das interessiert die Menschen da draußen nicht. Sie sehen, dass man jetzt etwas machen
aber ganz
kann,
im Ernst,
was am Ende,
erstens, ich glaube,
was am Ende das Leben
Menschen
der Menschen
und,
tatsächlich
berührt.
Ich will
ganz offen sein, uns interessiert es auch. Wissen Sie, wir kritisieren die Bundesregierung hart, SPD und Grüne, jeden Tag, auch den Bundeskanzler. Aber wir würden nicht, wie Ihre Kanzlerkandidatin, auf die Idee kommen, zu sagen, diese Regierung hasst Deutschland. Und wir würden auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, Deutschland wird von Wahnsinnigen und von Idioten regiert. Das ist einfach unbürgerlich. Das ist auch nicht konservativ, was Sie ja häufig für sich in Anspruch nehmen. Das hat mit unserer Art, Politik zu machen, wirklich gar nichts zu tun. Und deswegen kommen wir auch nicht zusammen. Heute nicht und in Zukunft nicht.
Okay. Wenn wir uns jetzt einfach angucken, was in solchen Anträgen drinsteht und am Ende in Gesetzen drinsteht, ja, wenn man sich auf das einigen kann, was dort gemacht werden muss, muss das Lieferkettengesetz weg. Ja, das muss weg. Das wissen Sie, das wird die FDP, die
es ist aber kein Allgemeingut der AfD, das
nein,
sehen
ich sage
andere
doch nur,
genauso.
Das sehen diejenigen, mit denen sie das am Ende umsetzen wollen, nicht so. Sie werden es weder mit den Roten noch mit den Grünen beseitigen können. Und die Wirtschaft ist am Abschmieren. Die ist am Abgrund und wir sind nicht mehr auf der schiefen Bahn, sondern wir sind im freien Fall und Sie wissen das. Ich will sagen, es gibt auch in dem Bereich von Wirtschaft, den Sie ansprechen, bestimmte Punkte, die gemacht werden müssten, und die gemacht werden könnten durch das einfache Streichen von Gesetzen, die einfach irrsinnig sind. Oder zum Beispiel die weitere Zerstörung unserer Energieinfrastruktur. Wir sitzen hier in Hamburg, da sprengen wir die modernsten Kohlekraftwerke der Republik. Ja. Wir sprengen die Kernkraftwerke und zerstören unsere Infrastruktur. Das muss gestoppt werden. Dafür gäbe es eine Mehrheit im Bundestag. Das ist wichtig für die
der
Wirtschaft.
Der Bundestag
die in den
trifft sich derzeit zu seiner letzten Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode.
Ich rede von der nächsten Legislaturperiode, genau. Unter anderem auch.
Und wie die nächste Legislaturperiode aussieht, wie eine neue Bundesregierung aussieht, wie der nächste Bundestag aussieht, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar.
Korrekt.
Und wir sagen den Menschen, dass wer Veränderung in Deutschland will, nur die Union wählen kann.
Und wir sagen den Menschen, sie müssen die AfD wählen, weil die für die Inhalte steht,
ja, aber sie,
die sie umzusetzen sie, versprechen, nein, aber sie wissen, dass sie es mit den Koalitionspartnern, mit
sie
denen sie es machen wollen,
doch keinen
nicht können.
Partner. Sie können denen, die sie wählen wollen, nicht sagen, dass es eine andere Politik in Deutschland
sind
gibt.
Sie sicher, sind Sie sicher, Herr Frey, dass Sie nach dem heutigen Tag, dass Sie einen Partner finden?
Also,
für die Inhalte, meint Herr Lanz.
Also zunächst einmal, das hängt natürlich ganz stark vom Wahlausgang ab. Wir brauchen ein starkes Wahlergebnis, damit wir die Wende in diesen zentralen Politikbereichen auch tatsächlich durchsetzen.
Da ist ja schon heute was verschoben worden.
Ja,
da ist ja heute
nein, also um auf die Frage zu antworten, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt, dass man mit solchen Fragen professionell
umgehen muss. Okay, dann anders gefragt. Die Grünen sind ja raus. Dafür hat sie Herr Söder so weit auf den Baum hochgejagt, das geht überhaupt nicht.
Die Grünen
mehr.
Machen eine Politik, die mit uns nicht kompatibel
bleibt,
ist.
Bleibt die SPD. Ja? Wie wollen Sie die SPD nach dem Tag heute überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten?
Also ich will vor allen Dingen kein Wahlergebnis am 23. Februar antizipieren. Das wissen wir nicht, was da rauskommen wird. Wir hoffen, dass wir ein starkes Wahlergebnis bekommen. Derzeit ist es so, dass...
Es ist egal, wie stark Sie sind. Das wird nicht reichen für einen Koalitionspartner FDP, der möglicherweise aktueller Stand gar nicht im Bundestag sein wird.
Naja, ich nehme das nicht für gegeben hin.
Na, ich auch nicht. Ich sage ja, aktueller Stand wird trotzdem mutmaßlich nicht reichen. Es wird sehr wahrscheinlich, wenn Sie Frau von Storch kategorisch ausschließen, auf die SPD hinauslaufen. So realistisch
über die Brücke machen wir uns Gedanken, wenn wir an der Brücke stehen.
Und wir erklären den Menschen das, was möglich ist. Und die Menschen haben das heute gesehen. Die Rückmeldungen, die wir natürlich auch bekommen, sind die von großer Erleichterung, weil man könnte das machen, was erforderlich ist. Und man kann das sogar machen, ohne viel darüber vorher zu sprechen. Sie brauchen einfach nur zu beantworten. Das Lieferkettengesetz kommt weg oder das Selbstbestimmungsgesetz kommt in die Tonne. Dann wird das beschlossen und dann kann das umgesetzt werden.
Mal, Frau von Storch, Sie sagen, Sie wollen null Migration. Null.
Wir wollen im Moment nicht mehr, wir wollen aussuchen. Also wir wollen nicht, dass die Menschen zu uns kommen und einfach reinkommen können, sondern diejenigen, die zu uns kommen, die wollen wir aussuchen. Wenn Menschen an der Grenze auftauchen
und die Grenze einfach überqueren, wie weit würden Sie gehen? Wie hindern Sie daran, die deutsche Grenze zu überqueren?
Wir wollen die deutsche Grenze schützen gegen alle, die illegal die bisher übertreten haben.
Wenn Sie
mit
1016 mit Bundespolizei auf die Menschen schießen.
Wir wollen die Grenze schützen. Ich glaube, das geht ohne zu schießen. Ich glaube, alleine der politische Wille.
Sie aber zur Not schießen?
Nein, zur Not das klare Signal aussenden, dass wir die Grenze schützen werden.
Aber
alleine
da sehen Sie
das
schon
Signal
mal einen
auszusenden,
Unterschied zu uns, ja?
das Signal auszusenden in die Welt, hier kommt keiner mehr rein, wir schützen jetzt unsere Grenzen selber und
in
warten nicht auf Frontex.
Wie begegnen Sie dem Fachkräftemangel? Wie machen Sie das? 7 Millionen Beschäftigte werden in den nächsten Jahren in Rente gehen.
Ja. Wir haben erhebliche Probleme. Ich glaube,
570.000 offene Stellen im Moment für qualifizierte Fachkräfte. Woher kriegen wir die?
Erstens, wir bilden wieder richtig selber aus. Leistung muss sich wieder lohnen. Wir müssen ein Leistungsprinzip bei uns annehmen.
570.000, wen bilden wir da aus? Wir haben ja die Leute gar nicht, das ist ja das Problem.
Genau.
Diejenigen, die wir ausbilden, sind am Ende nicht zu großen Teilen in der Lage, Fachkräfte zu werden, die wir hier haben. Wir haben 5,6 Millionen...
Mathematik, die schiere Zahl, Frau von Storch, das geht nicht. Mathematisch, arithmetisch, verstehen Sie auch ganz genau.
Ich kann nicht alles gleichzeitig sagen, sondern ich muss Sätze hintereinander sagen können. Und wenn ich mit Punkt 1 anfange, sage ich jetzt, wir bilden jetzt erstmal die hier sind und dann kommt dann noch was danach, ja?
Okay.
Also am Anfang steht, dass wir diejenigen, die bei uns in der Ausbildung sind und am Ende der Schulzeit nicht ausbildungsfähig sind, auf den Stand bekommen, dass sie ausbildungsfähig werden. Wir müssen also, das heißt wieder bei uns, uns, ich sag mal, mehr MINT, mehr Leistung, mehr fordern und weniger Gedöns und wir tanzen unseren Namen. Ja, das heißt, an unserer Ausbildung rangehen. Wir müssen dann die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Fachkräfte, die wir aus dem Ausland brauchen, kommen. Denn das, was wir haben, die Menschen, die kommen, die brauchen wir nicht. Und die wir brauchen, die kommen nicht, weil wir nicht attraktiv sind für Hochqualifizierte aus dem Ausland.
Wie viele brauchen wir im Jahr?
Das soll die Wirtschaft sagen. Ja, das
ist also keine Ökonomen Zahl, die sagen ungefähr 400.000. Netto.
Das mag so sein.
Aber woher kommen die?
Da machen wir Angebote, da müssen wir Angebote machen und dann müssen wir auswählen.
An wen machen Sie da Angebote? Ich würde es gerne verstehen, konkret. Bitte? An wen machen Sie da Angebote?
Ja, die Bundesregierung sucht die in Pakistan und in Nigeria. Und vielleicht suchen wir eher in Fernost, da wo die Leute top ausgebildet sind, wo wir mit denen keine Integrationsprobleme haben, die Abschlüsse haben, die kompatibel sind und die sich hier in die Gesellschaft besser integrieren, als da, wo die Migrationszentren der Bundesregierung stehen, nämlich da, wo wir Analphabetenquoten haben von 30 oder 40%, wo wir dann tatsächlich die wenigen, die dort qualifiziert sind, auch noch den Ländern wegnehmen, um sie dann bei uns in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch das halten wir für den vollkommen falschen Ansatz. Das heißt, nochmal hier ausbilden, die da sind. Wir haben hier 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger. Der größte Teil davon ist arbeitsfähig. Das heißt, da müssen wir ansetzen, dass die in Arbeit kommen.
Das wird das alles nicht lösen, das wissen Sie auch ganz genau.
Die Tatsache ist, dass der Jahrgang 2011 ist halb so groß wie der 1964. So, ja, dann kann man sich ja ausrechnen, wenn die 64er und drumherum in Ruhestand gehen, dann kommen halb so viel in den Arbeitsmarkt, wie aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und deswegen muss man sich mit der Frage natürlich sehr wohl beschäftigen. Und Ihre Politik ist darauf ausgerichtet, Sie schreiben das ja nicht alles ins Programm, aber ich bin ja in der Situation, jede Woche Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag zu hören. Und dann hören Sie mal die Reden der AfD. Und dann ist es eben tatsächlich auf null Migration ausgerichtet. Und dann ist es nicht darauf ausgerichtet, wie schafft man Migration in den Arbeitsmarkt in Deutschland.
Es ist, was in dieser Debatte in der Öffentlichkeit ganz immer durcheinander geschmissen wird, ist, dass wir ja jetzt auch von Migranten reden, die aber unter der Maßgabe, Flüchtlinge zu sein, hierher kommen, die wir also nicht aussuchen. Ja, Migranten, und die Bundesregierung versucht, diese Menschen zu integrieren und zu fördern und zu fordern. Das sind nicht zum größten Teil nicht die, die wir brauchen. Wir brauchen diejenigen, die sich integrieren können, die ausgebildet sind und so weiter. Wir suchen an den falschen Teilen der Welt.
Nachfrage, wir sind da nicht alleine. Wir sind in einem globalen Wettbewerb. Genau. Alle westlichen Länder haben eine Geburtenrate, die deutlich unter 2,1 ist. Südkorea, die Italiener, viele, viele andere. Das heißt, wir kämpfen da in einem globalen Wettbewerb um die besten Leute.
Deswegen sagte ich, dass die Rahmenbedingungen sich verbessern müssen, sodass die Menschen hierher kommen wollen. Und im Moment
so, wenn Sie ein IT-Spezialist sind, ganz kurz, dann zahlen Sie in den USA ungefähr 30% Steuern. Sie zahlen anderswo quasi gar keine Steuern. Und Sie zahlen in Deutschland 50% Steuern.
Das ist, was ich meinte, mit der Äußerung, die Rahmenbedingungen, sodass wir attraktiv sind für andere.
Unternehmenssteuern senken, Einkommensteuern senken, Erbschaftssteuer senken, Gewerbesteuer
abschaffen,
senken.
Glaube ich.
Bitte?
Ich glaube, Sie wollen die Erbschaftssteuer abschaffen.
Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, CO2-Abgabe, all das wollen Sie sozusagen senken. Es gibt Leute, schlaue Leute, die sich das ausgerechnet haben, die sagen, es macht ein Loch von 180 Milliarden im Bundeshaushalt. Wie stopfen Sie das?
Wissen Sie, das ist auch ein gutes Thema, über das wir unbedingt sprechen sollten. Wir sind jetzt dabei, im Jahr 2025 über gesamtstaatliche Einnahmen von etwa 1 Billion zu verfügen.
Ja.
Und wir sagen, wir haben kein Geld. Wenn wir jetzt wissen, dass wir vor 15 Jahren, 2009, die Hälfte der Einnahmen hatten, da hatten wir 500 Milliarden, dann stellen wir fest, dass wir in den letzten 15 Jahren unsere Einnahmen gigantisch nämlich verdoppelt haben, von 500 Milliarden auf 1 Billion. Und trotzdem reicht das Geld nicht. Wir stellen also fest, dass wir offenkundig in Größenordnungen das Geld verschwenden, wenn wir gleichzeitig auch wissen, dass wir zum Beispiel im Bereich Infrastruktur ja noch hunderte Milliarden Instandhaltungsrückstau haben. Da haben wir also so gesehen auch gespart, weil wir auf die Substanz gelegt haben.
Wo sparen Sie, Frau von Storch?
Wir sparen in breiten Bereichen. Und wir haben gesagt, Entwicklungshilfe müssen wir alles auf den Prüfstand stellen, was dort ist. Gesamtstaatliche Ausgaben für Entwicklungshilfe, 33 Milliarden. Wir haben gesagt, Bürgergeld sind wir bei 22 Milliarden. deutlich gestiegen. Da muss unbedingt gespart werden. Wir sind bei 50% Ausländeranteil im Bereich des Bürgergeldes. Da wollen wir ganz
sparen dran. Sie das nicht ist, 180 Milliarden im Jahr.
Ich war ja auch nicht fertig. Und zweitens muss das geprüft werden. Natürlich muss da noch mehr geprüft werden. Aber wenn man weiß, dass wir in den letzten 15 Jahren die Ausgaben von 500 auf 1 Billion verdoppelt haben, dann muss doch die Erkenntnis da sein, dass wir kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem haben. Okay. Wir hätten keine 28 Milliarden in die Ukraine geschickt, da wollen sie auch noch mehr schicken. Es gibt sehr viele, sehr große Ausgabepositionen und das natürlich der ganze Bereich von Migration, wenn wir da sagen, wir sind bei 25 Milliarden im Bundeshaushalt. Das heißt, wir reden nicht von wenigen hunderten Millionen, sondern wir reden jedes Mal von mehrstelligen Milliardenbeträgen.
Herr Lanz, so ein Programm macht eine Partei, die ganz sicher weiß, dass sie keiner Regierung angehören wird. Dann kann man das so machen. Okay. Und überall dort, wo die AfD Verantwortung trägt, da kann sie ihren Versprechungen keine Taten folgen lassen. Wir hatten die Wahl eines AfD-Landrates in Sonneberg in Thüringen. Er hat beispielsweise versprochen, eine Schule zu erhalten. Die ist heute geschlossen. Er hat versprochen, eine Klinik zu erhalten. Die ist heute insolvent. Und er hat versprochen, bei Asylbewerbern auf Sachleistungen umzustellen. Der Landkreis Sonneberg ist in Thüringen jetzt der letzte oder einer der letzten Landkreise, die Bezahlkarte einführen. Also immer dann, wenn es konkret wird, wenn man etwas umsetzen muss, was wirklich helfen würde, dann liefert die AfD nicht. Und deswegen, das ist Oppositionsgerede und zwar von einer Oppositionspartei, die genau weiß, dass sie nicht in die Regierung kommt.
Darf ich einen Punkt dazu sagen? Bezahlkarte, ja? Das haben wir gefordert als erstes. Das, was von Ihnen damals zurückgekommen ist, ganz am Anfang, waren das Dinge, die Sie uns vorgehalten haben, ich sag mal ganz kurz vor Nazi. Ja? Wenn wir uns überlegen, dass wir heute Abend hier sitzen und vor der CDU-Bundeszentrale jetzt hunderte von Menschen demonstrieren und das nicht nur das AfD, sondern auch das CDU-Verbot fordern. Ja? Wir sitzen hier heute Abend in Hamburg, gleichzeitig stehen hier, ich weiß nicht wie viel hundert vom Studio, sodass ich hintenrum reingehen musste, weil sie völlig außer sich sind und von Faschismus und Dritten Reich reden. Warum? Weil wenn wir Bezahlkarte bisher gefordert haben oder Grenzschutz oder Zurückweisung an der Grenze, auch von der CDU, auch heute in der Debatte, immer dieses Dritte Reich aufgemalt worden ist.
Jahren,
ja. Und wir
und
davor.
Es gibt übrigens die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, das einzuführen.
Die Bezahlkarte, hat jetzt echt nichts mit dem Dritten Reich zu tun.
Nein, bitte Sie. Das ist ja, was ich sage. Nur ich sage, was
aber Sie wissen doch ganz genau, warum diese braune Soße immer wieder hochkommt. Wenn Björn Höcke sagt, es ist ein Fehler, immer Hitler als das absolut Böse darzustellen, dann verstehen Sie, was mein Thema ist. Ja, wenn Leute aus Ihrer Partei ein Problem damit haben und Räume verlassen, weil man über den Holocaust redet oder weil man über den 27. Januar redet oder über Auschwitz redet, dann sehen Sie, wo das Problem ist.
Ich sage Ihnen was. Warum wir überhaupt hier heute sitzen und über dieses Thema reden, ist, weil wieder Menschen gestorben sind.
Nicht ablenken.
Nein, ich überlenke überhaupt nicht ab. Sie lenken ab, weil Sie sagen, da hat einer irgendetwas gesagt und einer hat irgendetwas gemacht.
Ich könnte Ihnen jetzt hier Zitate vorlesen.
Dann lesen Sie mal die Kriminalitätsstatistik durch, was an Menschen gestorben
ist. Wir reden gleich über Kriminalität. Aber Herr Lanz, wenn ich das vielleicht noch mal fragen darf. Also ich weiß nicht, ob Sie dem Bundesvorstand der AfD angehören.
Nein, gehöre ich nicht an.
Okay, aber der Bundesvorstand der AfD hat ja 2017 einen Antrag auf Ausschluss von Herrn Höcke gestellt. Ich fand nur interessant, das ist Ihre Sache, wie Sie das machen.
Ich fand nur interessant, wie der
AfD-Bundesvorstand das begründet hat. Der hat nämlich gesagt, da würde fundamental das Parteiensystem abgelehnt werden von Herrn Höcke. Er würde sich einer Sprache bedienen, die der von Adolf Hitler ähneln würde. Das hat der AfD-Bundesvorstand gesagt. Und hätte eine Argumentation, die an das Dritte Reich erinnern würden. Das haben Sie gesagt oder Ihr Bundesvorstand, Ihre Bundesvorsitzende 2017. Und jetzt reden Sie davon, als ob das irgendein ganz normales AfD-Mitglied wäre. Wenn das ein ganz normales AfD-Mitglied ist, dann ist doch offensichtlich, dass Sie für niemanden ein Partner sein können und schon gleich gar keine Lösung für Deutschland.
Der Mann hat in Thüringen die Wahl gewonnen, und zwar haushoch gewonnen.
Und die Menschen haben
das alles gewusst.
Das rechtfertigt
eine
Argumentation
nahezu
an den Nazis.
Frau also, von Storch, er hat nicht mal das Direktmandat geholt in Thüringen. Das ist auch eine schöne ironische Pointe in dem Zusammenhang. Ich habe noch eine letzte Frage, weil die Frage auch von Krieg und Frieden mit der Bitte um kurze Antwort gerade so wichtig ist. Sie sind einerseits sehr Putin-freundlich. Sie wollen Nord Stream 2 wieder in Betrieb nehmen. Sie sind eigentlich offenbar egal, ob sie uns an Russland verkaufen oder nicht. Was mich interessieren würde, ist, wenn Sie Leuten wie Herrn Frey und anderen immer wieder vorwerfen, das ist ein Kriegstreiber. Alice Weidel hat das auch vor einiger Zeit gemacht. Kriegstreiber, kriegsgeile, impotente Männer, Markus Söder und Friedrich Merz. Zitiere wörtlich. Und gleichzeitig den Wehretat möglicherweise auf 5% des BIPs bringen wollen. Dann verstehe ich nicht so genau, wo die Kriegstreiber sind. Sie wollen 5% für Rüstungsausgaben.
Also,
wie passt das zusammen?
Ich kann erklären. Es gibt bei der AfD eine ganz klare Haltung. Wir wollen eine gut ausgestattete Bundeswehr haben. Wir wollen die allerdings nicht deswegen jetzt aufrüsten und ausrüsten, erstmal ausrüsten, weil wir sie jetzt nach Russland orientieren, sondern wir wollen eine gut ausgerüstete Bundeswehr haben, damit wir unsere Bündnisverpflichtung nachkommen können, weil jeder souveräne Staat so eine Armee hat und haben muss, und die muss einsatzbereit sein. Und
5%.
Das ist sie nicht nach so und so vielen Jahren.
Sie wissen aber, was 5% des BIP bedeutet. Das wären 200 Milliarden Euro. Derzeit hat
nicht
der Einzelplan 14, also der Verteidigungsetat, ein Volumen von 51 Milliarden. Jetzt hat der Herr Lanz ja vorhin
vielleicht
mal vorgerechnet, was Ihr Steuerkonzept kostet.
Ich kann Ihnen mal vorrechnen
kostet.
oder sagen, oder vielleicht, Sie wissen es wahrscheinlich auch, wenn wir nur die Wehretats vergleichen, die Verteidigungsetats vergleichen von Deutschland, und jetzt legen Sie einfach mal Russland im Krieg dagegen. Russland im Krieg hat ungefähr bummelig 100 Milliarden. Ja, das heißt offen Russland alleine und Deutschland alleine in der Kategorie, wenn Sie so wollen. Das heißt, offensichtlich haben wir kein Problem mit einer Unterfinanzierung primär, sondern mit Inkompetenz. Und die Inkompetenz ist in den letzten Jahren
Wollen Sie sich nicht zur Wehrpflicht? Das ist alles
Rumgeschwurbel,
was wir hier hören. Das passt alles nicht zusammen. Und damit kann das keine Lösung sein.
Also, ein bisschen was ist klar geworden in der Kürze der Zeit. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Wir sind leider schon am Ende. Ich würde noch gerne sehr viel länger mit Ihnen sprechen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.